Weboot Politics.
Ahoi, Kilian.
Ahoi, Ückig.
Ja, hallo. Und jetzt sind bestimmt alle ganz verwirrt, weil heute gibt es eine Sonderfolge mit dem mittlerweile berühmten Kilian. Mindestens aus Folge 10 berühmt.
Ich bin ja gar nicht der Flo. Warte, was?
Ja, eben. Flo ist leider krank und der ist jetzt dazu verdonnert worden, sich gesund zu pflegen.
Das finde ich sehr gut. Also nicht, dass er krank ist, sondern dass ich... dass er sich gesund pflegt. Sorry, Flo. Hallo, Flo. Ich freue mich drauf, wenn du wieder
genau,
gesund bist.
Er hat uns nämlich eigentlich geschrieben, uns beiden, dass er das jetzt mal hören möchte, weil sonst macht das nicht. Er ist ja dabei. Geht richtig gut los für ihn. Bin begeistert. Ja, und da haben wir uns so gedacht, fragen wir mal Kilian, der macht nämlich auch Podcasts und ist unser von mir offiziell ernannter Superfan. Du bist die eine Person, die auch ein T-Shirt bald hat.
Von diesem Podcast. Der offiziellen Merch-Bestellung teilgenommen.
Genau. Du hast es ganz offiziell gemacht. Du hast Schreibfehler im Dokument gefunden.
Aber ihr hattet coole Pullis an und ich fand die sehr schick. Und ja, jetzt freue ich mich auf mein T-Shirt.
Ja, genau. Deshalb haben wir jetzt uns einfach Kilian geschnappt. Heute ist der 7. März, also auch ein bisschen mit mehr Vorbereitung, weil wir jetzt an zwei Orten und zwei Tonspuren und dies und das. Joa. Geht's mal los.
Nehmt ja selten dezentrale Podcasts auf. Das ist irgendwie eine interessante Experience, muss ich sagen.
Du hast gesagt, du hast Angst vor Audacity.
Ich habe Angst vor
Software. Nee, nicht Audacity. Du hast Angst vor... Wie heißt? Ja.
Ich hab Angst vor Software, die mich mal auch nur einmal im Leben im Stich gelassen hat. Und das hat schon sehr viel Software getan. Und dann kann ich ihr nie wieder trauen. Aber man muss ja mal schauen. Audacity hat mich auch schon im Stich gelassen. Aber ich hab Hoffnung.
Diese Apple-Nutzenden, ich habe da mehr Resilienz. So, direkt geschickt. Aber bevor ich dich weiter schäme und aber ich gleich keinen Gast mehr habe.
Das ist doch voll der Selbstdiss, wenn du meinst, dass meine Software, also die Software auf meinem System normalerweise gut läuft und ich deshalb.
Naja, aber da entwickelt sich ja auch nichts weiter. Das ist so, du bist mit dem zufrieden, was da ist.
So ein Quark.
Und du schaltest deinen Kopf aus, wenn es mal nicht geht. Nein, das ist mein Apple-Bild.
Das ist okay, ich bin durch und durch in der Welt zufrieden und glücklich. Aber ich muss das auch ein bisschen. Also ich habe mich da sehr gut eingefunden.
Du musst da glücklich sein.
Nee,
das klingt nach Gehirnwäsche.
Nee, Quatsch. Also ich habe ja auch mal für die Firma gearbeitet und da war ich noch sehr viel glücklicher drin.
Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Also, das Moment.
Aber zu meiner Verteidigung, das kann ich vielleicht, also ich will jetzt keine Werbung oder so
machen. Aber du wirst dich verteidigen.
Aber ich will sagen, dass ich bei Apple an Open Source gearbeitet habe. Und das ist natürlich schon wieder, finde ich, ganz cool.
Okay, ja. Das stimmt, das ist cool. Oh Gott, aber wollen wir dich mal an sich...
Ja klar,
vorstellen,
also ich kann auch kurz was zu mir sagen.
Also, außer, dass du Apple-Fan bist.
Ja, okay, das möchte ich nicht zu meiner Persönlichkeit machen. Also hallo, liebe Hörerinnen da draußen. Mein Name ist Kilian. Ich bin wie Ökök auch Pirat und so haben wir uns kürzlich kennengelernt. Und ich glaube, ich habe sogar das erste Mal, als ich zum Stammtisch kam, hatte ich euch auf dem Weg gehört gehabt mit dem Reboot Politics Podcast, weil ihr da gerade, glaube ich, angefangen hattet oder die zweite Folge.
Ja, das
oder so.
War ganz schräg. Du hast fröhlich gesagt, dass du es gerade noch auf den Ohren hattest, du netter fremder Mensch. Das war sehr lustig.
Ja, ich,
damals
ich wohne auch in Dresden, bin 90s Kid. Ich dachte, ich stelle mich kurz vor, ich werde überhaupt nichts ein, was ich Sinnvolles sagen soll. Toll.
Du hast ganz tolle Katzen.
Oh, stimmt, ich habe zwei Kater, Max und Moritz, die beide gerade schlafen und ich sie deswegen nicht aus dem Raum ausgesperrt habe. Ich hoffe, es bleibt dabei.
Du bist berühmter Maschinentherapeut zum Beispiel. Du machst Dinge bei Chaos macht Schule.
Ach stimmt, darüber wollten wir
so. Soll ich dir sonst noch sagen, was du so tust? Soll ich dir noch so viel?
Ja, genau. Das mit dem Maschinentherapie war witzig. Das hat ganz andere Züge angenommen, als ich gedacht hatte. Das sind immer so die Konsequenzen, wenn man irgendwo ein bisschen trollen möchte und dann plötzlich die Realität kommt von wegen, hier sind Konsequenzen deiner Handlung. Aber ich wollte keine Konsequenzen meiner Handlung. Das war gemein. Also bloß für Kontext, falls das sonst ein bisschen zu random ist. Wir hatten die Aufstellungsversammlung bei den Piraten gemacht und ich habe mich auch auf einen Listenplatz wählen lassen für den Stadtteil Dresden-Strehlen, Prohlis, Niedersedlitz. Und weil man für die Wahlliste seinen Beruf mit angeben muss, habe ich gedacht, es wäre langweilig, wenn ich von der Realität spreche. Und habe statt Softwareentwickler Maschinentherapeut angegeben, weil ich der Meinung war, dadurch, dass ich in einem Robotik-Startup arbeite und mit Robotern zu tun habe und die halt auch manchmal ein bisschen lustig drauf sind, ist das gar nicht so weit weg von der Realität. Und dann hatten wir das angegeben. Ich weiß nicht, ob ihr es lustig fandet oder euch gedacht habt, der Typ trollt einfach wieder, aber lasst ihn, das ist gerade nicht so schädlich. jedenfalls hat mich dann der liebe Manu am nächsten Tag angeschrieben und meinte, du, die SZ hat gerade angerufen, die wollen mit dir quatschen, weil sie nicht wissen, was ein Maschinentherapeut tut. Oh shit.
Also ich fand's super lustig und du hast dadurch den coolsten Beruf. Also du schlägst ja sogar Netzaktivistin von mir drin, weil mir steht ja Informatikerin und Netzaktivistin. Das ist halt noch cooler.
Aber das ist halt auch die Wahrheit bei dir und das ist mega cool. Es ist halt ein, also ich weiß nicht, ob der Begriff Marc-Uwe Kling, also ob er den gecoint hat oder ob der schon älter ist. Es gibt ja auch online du kannst online eine Ausbildung zum Maschinentherapeuten machen. Vielleicht kann ich dir den Link nachher mal schicken oder du kannst ihn in die Shownotes packen.
Das müssen wir verlinken.
Ich habe vielleicht, ich kann es im Podcast natürlich nicht zeigen, aber ich kann dir mein Zertifikat zeigen, dass ich Maschinentherapeut offiziell bin. Ich habe es mir danach rausgedruckt, weil ich es toll fand.
Ich möchte auch Maschinentherapeutin sein.
Es ist eine super tolle Ausbildung, dauert 20 Minuten und dann ist man offiziell Maschinentherapeutin.
Okay, neues Lebensziel. Cool. Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Ich will das.
Okay. Gerne. Oh, ich schicke den Link rum.
Ja, fetzt. Die Themen.
Aber ja, du hattest noch Chaos macht Schule angesprochen. Das ist auch ein ganz cooles Projekt und für das man auf jeden Fall, finde ich, Werbung machen kann.
Deshalb habe ich dich auch ein bisschen mit hergeholt. Sehr gerne.
Da geht es darum, dass Leute aus dem Chaos-Umfeld, sprich aus dem CCC, aus dem Chaos Computer Club, an lernende Menschen herantreten. Das können natürlich in erster Linie Kinder sein und Schulen, aber es gibt natürlich auch noch viel mehr Menschen auf der Welt. Also wir scheuen da nicht vor Erwachsenenbildung oder Studenten oder was auch immer. Und da chaosnahe Themen Leuten, Menschen näher bringen können. Oftmals angefragt sind halt Sachen wie Medienkompetenz oder hier, die Kids nutzen alle TikTok und WhatsApp. Sollten wir denen vielleicht erzählen, wie diese Plattformen funktionieren, wie die lernen, was Leute ködert und dich dann hooked machen und was die vor allem mit deinen Daten machen. Das sind so die typischen Anfragen, die da kommen. Aber es geht natürlich auch alles mögliche andere. Also alles, was irgendwo im Entferntesten mit Technik zu tun hat, typischerweise. Also wirklich im Entferntesten. Und da hatten wir letztens, weil das ganze Konzept Chaos macht Schule in Dresden schon immer sehr aktiv war. Also da gibt es auch sehr viel, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber über die Pandemiezeit ist es halt ein bisschen eingeschlafen. Und wir hatten zu den letzten Datenspuren Ende letztes Jahr versucht, weil ich da das erste Mal mit dabei war, aber da gab es den Wunsch, das ein bisschen zu rebooten und wieder anzugehen und wieder zu beleben. Und da hatte ich mich eben mit eingebracht und zusammen mit einem guten Freund von mir, der mich quasi damit zu dem Meetup auf den Datenspuren mitgeschleppt hatte, haben wir da jetzt einen Vortrag kürzlich gehalten, auch an der Uni. Das fand ich eine ganz coole Einladung. Da gibt es so eine Vortragsreihe ist zu hoch gegriffen, aber das ist so eine recht offene Veranstaltung, wo die auch neue Themen suchen und nicht immer nur aus dem Lehrplan irgendwas erzählen. Und da hatten die eben die Idee, dass sie Leute von CMS einladen können und einen Vortrag zu KI hatten sie sich gewünscht. Und was natürlich extra spannend war, waren das natürlich, dass es Lehramtsstudentinnen waren und die als Lehrer der Zukunft da natürlich ideales Publikum sind für so ein CMS-Konzept, vor allem, weil du die nicht nur denen was Cooles erzählen kannst und was Cooles beibringen kannst oder einfach nur den Horizont erweiterst mit dem Thema, sondern auch gleich mit den Grundstein legst für das, was sie später ihren Schüler und Schülerinnen mit erzählen können. Und das fand ich ziemlich cool. Das Thema ist auch eins, also KI ist ja irgendwo schon zeitgeistaffin, also recht nah an dem, wo viele Leute dieses und letztes Jahr drüber gesprochen haben und hat auch viele Facetten, gute sowie schlechte, sehr viele schlechte. Und da haben wir ausführlich drüber referiert und auch ganz cool und Spaß gehabt und ein cooles Spiel auch mit denen gespielt. Und das war sehr witzig und hat Spaß gemacht.
Wie viel Vorkenntnis gab es da schon bei den Leuten vor Ort? Weil ich habe so das Gefühl, viele haben ja auch so ein bisschen ein falsches Bild, gerade so in der, ich sag's jetzt mal so, technikferneren Welt von uns. So unter dem Motto, das kann halt alles von alleine oder das hat halt dann recht. So ein bisschen, genau, wie Leute auch denken, wenn sie eine Suchmaschine anwerfen, dass das oberste Ergebnis schon stimmen wird, so das ähnlich halt mit der, genau, KI.
Oben, ja, ist immer das Richtige, vor allem wenn es die Werbung ist.
Also war das eher so das Niveau oder waren die schon ein bisschen kritischer?
Also wir haben nicht super viel Live-Feedback bekommen von den Leuten. Mhm. Das war schon primär, wir haben denen was erzählt und die haben noch ein paar Fragen am Ende gehabt. Aber von dem, wie es auf mich wirkte, und war es ungefähr das, was ich auch erwartet hätte von wenn du einfach in der Öffentlichkeit irgendwem darüber erzählst, ist, die Leute haben natürlich von ChatGPT gehört. Das ist für die jetzt der Inbegriff von KI. Das ist das, was in aller Munde ist, was wahrscheinlich noch mehr als Corona ein Begriff ist, den du wirklich jedem Menschen auf der Welt hingeben kannst. Und die haben schon mal davon was gehört. Mhm. Und das ist halt, ohne zu wissen, wie sowas funktioniert, was wissen halt die meisten Menschen einfach nicht, was ChatGPT technisch ist. Und somit ist es halt einfach ein Textfeld, wie du schon meinst, da gibst du eine Frage ein, da kommt eine Antwort raus. Und weil die halt sehr, wie sagt man, authoritative klingt, ist sie halt auch automatisch korrekt. Die klingt wie etwas, was weiß, wovon es spricht. Und dadurch kriegt sie auch, da gab es immer früher so einen schönen Begriff für Dinge, die du in der Zeitung liest, die sind automatisch korrekt, weil sie ja gedruckt sind. Die Suggestivkraft der Druckerschwärze, das hat sich bei mir, ja, mir immer eingeprägt als so ein schöner Begriff. Und genau dasselbe haben wir jetzt halt mit KI. Das klingt richtig, deswegen ist es wahrscheinlich auch richtig. Und man kann sich da sehr, sehr einfach drauf verlassen. Und genau das hatten wir da halt auch so ein bisschen mit bekommen als Gefühl. Und aber haben halt genau das eben auch mit benutzt, um Leuten zu erzählen, wie klappt das technisch, was steckt dahinter und warum ist das vielleicht Quatsch, was man da rausbekommt. Aber um es vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, aber ich vermute mal, dass ihr ein sehr gebildetes Publikum hier habt, die da wahrscheinlich sehr, sehr...
Aber in sehr verschiedenen Themenfeldern.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden
Fall. Die Leute halten auch für Flo ein und nicht nur für mich, deshalb.
Ich meine, es ist breit, da gibt es sehr viel, was man an Themen haben kann. Aber um es ganz kurz zusammenzufassen, ChatGPT ist halt letztendlich nichts anderes, als wenn du auf einer Handy-Tastatur, die zuvor Textvorschläge anzeigt, einfach immer irgendein nächstes Wort wählst. Also das hat einen großen Korpus an Text intern, quasi allen Text, den wir als Menschheit so produziert haben. Im Idealfall wollen halt das natürlich die KI-Entwickler sowas haben, aber da steckt halt quasi das halbe Internet oder das ganze Internet mit drin. Und deswegen kann es halt sehr viel, sehr gut statistisch, wenn so eine Frage kommt, so eine Antwort formulieren. Aber essentiell ist es halt auch nur das. Es ist pure Statistik auf Text geworfen, was da wahrscheinlich am wahrscheinlichsten klingt als nächstes Wort. Und deswegen wird das halt auch immer live generiert, weil es halt über den bestehenden Text nimmt. Und was ist jetzt das wahrscheinlich nächste Wort? Das da. Und jetzt ist das wahrscheinlich nächste Einsatzende und das ist, was man da eben rausbekommt. Aber so wirkliches Wissen ist da halt nicht drin. Also Wissen im Sinne von, da denkt nichts nach, da kann nichts rational überlegen, da kann vor allem nichts rechnen. Für mich ist Rechnen immer das beste Beispiel.
Ja, das ist echt super.
Das kann aber halt einfach du nicht. Ja, das kann halt, wenn du da fragst, was ist 1 plus 1, dann gibt es halt die wahrscheinlich nächste Antwort. Und 1 plus 1 ist halt ein Beispiel, was es halt sehr häufig schon gelesen hat, als dass dann 2 dahinter kommt. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass das kommt. Aber das ist halt nur für dieses Beispiel. Und gerade wenn du andere Rechnungen drin hast, ist es halt nicht mehr der Fall. Und wenn du komplexere Fragen stellst, wo du selber keine Antwort hast, dann kriegst du eine Antwort davon, die klingt halt per Definition plausibel, weil das ist Statistik. Da kommt halt die plausibelste nächste Folge. Aber das muss halt nicht die Realität sein.
Und gerade schon für bekannte Rechenprobleme, die in Foren oder so schon besprochen wurden, wo dann alle so ein bisschen was anderes haben und dann ist es da so, das Wahrscheinlichste oder das Durchschnittlichste, je nachdem, wen du nimmst. Und exakt das ist halt geil. Exakt also, das ist einfach nur schön.
Aber ja, deswegen ist es halt für manche Anwendungsfälle halt auch überhaupt nicht geeignet. Und das musst du Leuten halt auch erstmal klar machen, dass das nicht ein Orakel ist, mit dem sie sprechen, sondern dass das halt ein Tool ist, ein Tool, was meiner Meinung nach auch wirklich Use Cases hat, wofür man das gut anwenden kann und wofür es auch sehr praktisch ist. Aber man muss sich bewusst sein, dass nur weil ich einen Hammer habe in der Hand, nicht jedes Problem ein Nagel ist. Auch wenn es so schön wäre, mit diesem einen Hammer jedes Problem in meinem Leben zu erschlagen, das ist halt einfach nicht sinnvoll.
Ja, ich finde das auch immer spannend, wie viele so ihre Arbeit, die man eigentlich auch so machen könnte, wenn es was mit Texten ist, jetzt tatsächlich immer mit, meistens ist es ChatGPT, machen lassen. Und da denke ich, also, du musst es genauso erstmal eingeben, was du willst, bist teilweise schneller, wenn du dir selber was überlegst. Das finde ich halt super, super krass. Und du hast halt so das Durchschnittlichste und Mittelmäßigste, was du kriegen kannst dadurch. Also du hast halt nie eine wirklich charmante E-Mail, wenn du dich halt bei bei deinem Gegenüber einschleimen möchtest zum Beispiel. Wenn du denkst, ach, das ist ein cooler Geschäftskontakt, da bin ich jetzt ein bisschen nervös, ich will mir Hilfe holen. Das heißt aber dann auch, dass dieser coole Geschäftskontakt die möglichst mittelmäßige Antwort, die höflich ist, kriegen wird wahrscheinlich. Das finde ich halt so.
Ja, das, ja. Absolut, das ist absolut wahr. Aber auf der anderen Seite ist es, ich habe es ganz am Anfang, als es gerade so populär geworden ist, den Use Case online gesehen von einer Person, die massiv Probleme hatte, die, in der Sprache, in der sie versucht hat, Jobbewerbung zu schreiben, sinnvolle Sätze zu konstruieren und gerade halt dann nur Absagen bekommen. Und da ChatGPT dazwischen zu schalten, das ist, du willst ja wahrscheinlich nie das einfach da reinwerfen und dann das gleich die Mail, die da rauskommt, genauso abschicken. Aber das zu nutzen, als dass es dich ermächtigt, ja, da was Besseres zu formulieren. Das ist halt ein Use Case, der prima ist, der Dinge für dich ausformulieren kann, auf die du vielleicht nicht gekommen wärst. Und da möchte ich das, also das ist so ein Anwendungsfall, den ich toll finde, aber da musst du halt wirklich klar wissen, was tust du damit gerade. Und du fragst das Ding jetzt nicht, wann wurde Schauspielerin X geboren, weil du kriegst eine Antwort, die plausibel klingt, aber ob sie wirklich stimmt, musst du halt selber nochmal nachschauen. Das ist dann ja überhaupt nichts gebracht.
Na, vor allen Dingen, es nützt halt auch nichts, eine KI zu nehmen, da solltest du halt eine Suchmaschine nehmen.
Exakt. Da solltest du
halt oder wissen, halt gleich ein Nachschlagewerk, wo genau, du weißt, wo du gucken musst.
Genau.
Es ist, ja,
ja,
Hammer halt.
Deswegen gibt es ja auch so tolle andere Projekte, die halt schon seit Jahren dafür genutzt werden. Siehe zum Beispiel Wikidata, wo du halt semantisch Daten nachfragen kannst und semantisch Daten queryen kannst. Und so kannst du halt besser an deine Informationen geraten, die du halt haben möchtest, als wenn du etwas fragst, was dir halt eine plausible Antwort generiert, die aber nicht per Definition nicht richtig sein kann. Also du zufällig sein könnte, aber das ist halt was anderes.
Oh ja, das ist es. Ach, spannend. Ja,
witziges Thema, aber da hatten wir halt eine Weile zu gequatscht gehabt. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall noch thematisieren möchte, ist das Spiel, was wir mit den Leuten gespielt haben, weil ich das tatsächlich.
Ja, was habt ihr da gemacht?
Ich weiß nicht, ob du dich. Du und Flori wart ja auch beide auf dem Chaos Communication Congress. Und ja. Ich glaube, ihr wart auch bei dem Prompt Battle mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. Das war eine Abendveranstaltung an Tag 2 oder 3, wo es darum ging, dass du mit KI Bilder generiert hast und du musstest halt
nee, das müsste unser Krankheitsausfalltag gewesen sein. Mist.
Okay, dann war das am Tag 2, glaube ich, dann am Tag 2 abends.
Ja.
War auf jeden Fall super witzig gemacht und es war halt einfach so eine die Alternative zu Hacker Jeopardy, die man gefunden hatte.
Okay.
Und das Prompt Battle gab es ja, glaube ich, auch schon auf den Datenspuren, wenn mich nicht alles täuscht, oder vielleicht laber ich gerade Mist, aber auf jeden Fall kommt die Gruppe, die das gemacht hat, mit aus Dresden. Das waren HTW-Studentinnen, und das war polished beyond belief, was die da auf dem Kongress gemacht haben. Das war richtig cool gemacht. Und wir dachten uns, diese Idee war so cool und es hat mega Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und die Leute hatten auch mega Spaß. Wir probieren was Ähnliches in unseren Vortrag einzubauen und kamen spontan auf die Spielidee, dass wir eine Prompt vorgegeben haben. Und da hatten wir ein paar verschiedene Ideen. Ich glaube, angefangen hatten wir mit Erkläre das einmal eins. Und haben dann die Leute anonym Antworten submitten lassen, die sie kurz geschrieben haben. Die haben, also wir wollten eigentlich, dass sie dann das, also Webtool da kurz uns schicken. Hat da nicht geklappt. Deswegen haben sie mir schnell E-Mails geschickt und ich habe den auf Beamer gepackt. Aber technical problems aside, war die Idee, dass die quasi alle so tun, als wären sie eine KI. Und dann haben wir alle abgestimmt kollektiv und versucht, die Antwort der KI zu erraten. Und die Person hat Punkte bekommen, die letztendlich am besten die KI vorgetäuscht hat. Und das war herrlich amüsant, weil Leute halt wirklich so, also ich glaube, wir hatten noch so Fragen wie, was ist deine Lieblingsfarbe? Und da haben halt alle sowas geschrieben, als Large Language Model kann ich da leider keine Antwort zu erzeugen, denn ich habe keine Lieblingsfarbe. Das war halt irgendwie sehr herrlich gemacht. Die Leute haben halt relativ schnell verstanden, wie man mehr wie eine KI klingt als eine KI selber.
Das ist cool, ja. Also es hilft da wirklich auch so zu entmenschlichen. Also eine Freundin von, also ja, eine Bekannte von Flo hat tatsächlich das Problem, dass die das nicht benutzen kann, weil sie immer der KI gefallen möchte. Die kann das nicht abstrahieren.
Ich vermenschliche die aber auch zu sehr. Ich bedanke mich.
Ja. Und wenn dann halt sowas kommt wie, ich kann ja darauf keine Antwort geben, versucht sie halt dann irgendwas Nettes für die KI. Das ist so absurd. Also die darf das einfach nicht benutzen. Die versteht nicht, dass das da aber, keine Person hat.
Aber sie ist ideal vorbereitet für die kommende Apokalypse. Wenn die Maschinen die Macht übernehmen, dann hat sie den netten Job, weil sie hat die KI immer gut behandelt.
Das ist die perfekte Sklavin auf alle Fälle.
Oh Gott.
Naja, also die kriegst du als erstes halt Gehirn gewaschen. So böse es ist.
Oh Mann.
Ach, böse.
Ja.
Ja, sorry.
Ich weiß gar nicht, wie man da zurückkommen kann.
Gar nicht. Hat's den Spaß gemacht in euer Experiment? Hast du das Gefühl, dass es da wirklich ein bisschen was mitgenommen
hat? Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und die Studis fanden das auch super lustig. Und es wurde tatsächlich nie die richtige Antwort erraten, in keiner einzigen Runde. Es wurde immer irgendeine random zugeschickte Antwort. Das ist doch bestimmt die KI da.
Und hat immer wie viele waren das? Bin ich, das?
Auch das will ich am liebsten gar nicht sagen, weil so viele waren es gar nicht.
Okay, also noch nicht so viel, dass allein durch Statistik wieder eine möglichst nahe Antwort hätte rauskommen müssen.
Nee. Also es waren
formulieren wir es so.
War eine gute Handvoll Leute da. Aber das Coole war, dass wir auf jeden Fall gut auch Kontakt geknüpft hatten zu derjenigen, die diese Reihe organisiert hat und die auch großes Interesse hat, mit CMS in der Zukunft auch weiter da mal vielleicht was wieder uns einzuladen. Beziehungsweise wir haben, glaube ich, noch eine Einladung von irgendeinem Gymnasium aus Dresden bekommen, wo auch ein Lehrer davon mitbekommen hatte, dass dieser Vortrag existiert. Und der meinte, können Sie das bei uns gleich nochmal machen? Und so, klar,
ach,
gerne.
Cool.
Gar kein Problem, machen wir super gerne. Und die Idee ist ja auch, dass wir diese Ressourcen, die wir da erzeugen, also diese Slides zur Verfügung stellen können öffentlich, dass Leute sich auch einfach das in Anspruch nehmen beziehungsweise selber recyceln können, wenn sie möchten. Das ist natürlich gleich noch ein netter Nebeneffekt.
Also das solltet ihr ja hinkriegen, das verfügbar zu machen. Also da glaube ich an euch.
Also rein technisch ja, aber du unterschätzt, wenn du einen Haufen Nerds zusammenwirfst, was die alles Yakshaven und Bikeshaden können für dumme Probleme. So, welches Tool nutzen wir jetzt dafür? Und dann können wir die Slides noch dadurch jagen.
Tool-Diskussion,
und können wir die
dort
veröffentlichen. So, oh mein Gott, ja. Ja, ich meine, da bin ich auch sehr, sehr schlimm drin. Aber ich glaube, wir haben was gefunden.
Verstehe ich, deshalb mag ich auch meine Solo-Projekte sehr, beziehungsweise dass Flo mir so die Toolwahl hier im Projekt eigentlich mehr oder minder überlassen hat. Gesagt hat, ja, dem macht das Freude, such du aus, ich mache mit.
Ich mache Inhalt.
Ja. Ja, Tool-Diskussion. Na, aber das ist ja cool. Also, ist das schon online? Kann ich das schon verlinken?
Die Slides an sich sind, glaube ich, online. Ich bin
das
mir
kriegen
nicht,
wir bis zur Veröffentlichung recherchiert.
Also entweder es ist ein Link in den Shownotes oder nicht.
Okay. Ja, also diese beiden Fälle, einer davon wird es.
Ich glaube, er ist öffentlich zugänglich. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Da muss ich mal schauen.
Ah, das stimmt. Das ist ja natürlich auch noch eine Variante, dass ihr einen internen Link erstmal habt, zum drüber gucken, ob es euch so passt.
Ja, also der Vortrag ist ja auch schon wieder fast 2 Monate her jetzt, aber wir hatten da eine Tool-Diskussion länger dazwischen.
Ja, ihr trefft euch ja auch nicht so häufig.
Ja, zweimal.
Dann auch noch unregelmäßig, dass nicht alle miteinander diskutieren können.
Nee, wir treffen uns sehr regelmäßig. Immer am am zweiten Mittwoch und letzten Donnerstag im Monat oder so.
Ja, ja, das ist absolut nachvollziehbar.
Sehr, sehr chaotische Termine, finde ich. Aber wir sind sehr offen für Leute, die Lust haben, dran mitzumachen. Also wenn sich irgendjemand hier angesprochen fühlt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, da mal mit vorbeizukommen. Wir treffen uns immer im C3D2HQ, also im Zentralwerk in Dresden-Pieschen. Die genauen Informationen sind auch im C3D2-Kalender immer mit drin, wann diese Treffen
sind. Ich verlinke den Kalender am besten.
Perfekt.
Würde ich sagen.
Und wir sind nicht nur irgendwelche tech-affinen Menschen. Also da sind auch Leute mit Bildungshintergrund, also Bildungshintergrund, ich meine mit
Schulpflicht.
Ja, Immatrikulationshintergrund habe ich auch. Menschen mit Lehramtsausbildung mit dabei oder die andere Sachen halt einfach nur Interesse daran haben, da mitzuwirken. Und man verpflichtet sich zu gar nichts und man muss auch nicht mit in irgendwelche Schulen oder Vereine mitfahren, wenn man das nicht möchte. Man kann sich da rauspicken, was spaßig klingt und ja, oder einfach nur an der Tool-Diskussion teilnehmen.
Und dafür, dass es erst so seit einem halben Jahr wieder angelaufen ist, richtig, seid ihr ganz schön viele. Also ich war jetzt im Februar mal zu einer Sitzung mit dabei.
Ja, das hat also unerwartet gut funktioniert.
Nicht gedacht,
ja.
Das ist cool.
Also ich glaube, es gab ein bisschen die Angst, dass da am Ende nur drei Leute sitzen, aber das sind jetzt schon,
nee.
Ich glaube, jetzt sind es 8 Menschen schon und beziehungsweise ja. Online sogar noch mal eine Handvoll mehr. Das ist echt cool. Gefällt mir.
Und es wird gekocht, das ist natürlich auch ein Vorteil.
Nicht immer, aber meistens, ja. Ich möchte nichts versprechen für das nächste Treffen, aber kann gut sein.
Ja, so hatte mich Nack ja damals auch bekommen, als er gesagt hat, es wird gekocht.
Genau.
Ja, hast du noch was dazu zu berichten? Sonst würde ich dann ein bisschen weiterschreiten.
Nö, also
aber
ich bin
falls du noch
mit der Werbung, die ich dafür gemacht habe.
Das freut mich. Das Thema 1, Kilian macht Dinge, ist tatsächlich auch das erste und letzte Thema, weil der Rest wird sich ein bisschen aufgespart, weil der arme Flo so traurig ist, dass er nicht mitreden durfte. Er war auch der schon ein paar Notizen reingemacht hatte, eigentlich für die Folge, aber naja, wie gesagt, soll gesund werden. Deshalb, ja,
auf jeden Fall.
Wir haben keine Themen mehr. Das ist die Kurzfolge. Aber ich habe Trends mitgebracht, Kilian.
Ja, sehr gut, dann lass uns über Trends quatschen.
Ganz viele.
Die Trends.
Und zwar, wir beginnen mit der großen Tagesschau. Eigentlich ist das ein Beitrag vom 26.02., also da, als die letzte Folge rauskam. Aber wir haben ja vorher aufgenommen und ich habe es noch nicht gesehen. Und ich fand es spannend. Mal gucken, ob du es auch spannend findest. Der Verfassungsschutz bereitet offenbar neue AfD-Einstufung vor. Bislang ist sie ein Verdachtsfall, doch womöglich könnte bald die gesamte AfD als gesichert extremistisch eingestuft werden. Laut Süddeutscher Zeitung arbeitet der Verfassungsschutz bereits seit Monaten an einem neuen Gutachten.
Das ist stark. Also ich halte nicht viel vom Verfassungsschutz, aber die sind natürlich die Instanz dafür. Und es ist absolut richtig so. Also das ist fast schon überfällig, aber freut mich natürlich, dass da dran gearbeitet wird. Und das spielt natürlich auch unserem Wunsch des AfD-Verbots total in die Hände. Das ist absolut richtig. Und ich freue mich darüber. Also so scheiße man die AfD findet und das natürlich keine schönen Nachrichten sind, dass die immer noch da sind, umso besser sind diese Nachrichten. Das ist großartig.
Ich finde es halt also erstmal spannend, wie lange sich das eigentlich zieht, weil es ja in anderen, also unter anderem hier in Sachsen ist es ja schon gesichert, dass unser Landesverband, die Jugendorganisation ist gesichert. Und also, dass das sich so lange zieht. Und ich finde es halt schade, dass, also es ist auf der einen Seite richtig, dass der Verfassungsschutz das halt so einen Stempel draufdrücken kann und dann erstmal nichts mehr passiert. Aber es ist auch ja, ein bisschen schade, dass jetzt dann, also, dass es dann so eine Feststellung ist und wenn es jetzt blöd läuft und unsere Regierung nicht aus dem Potte kommt mit AfD-Verbot und so, dann war's das. Also, es könnte auch damit dann vorbei sein.
Könnte,
mit
aber
dem Stempel.
Ich glaube halt schon wirklich sehr, dass so diese Einstufung der Entscheidung wirklich stark entgegenspielt. Wenn du halt sagen kannst, dass eine gesichert extremistische Partei existiert, wo der Bundesverband komplett gesichert rechtsextrem ist. Nicht nur Sachsen, Thüringen und was war es noch? Weiß ja gar nicht, welches dritte Land das war.
War es Hessen? Nee, ich weiß gerade gar nicht.
Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Aber wenn du halt wirklich sagen kannst, die gesamte Partei ist gesichert rechtsextrem, dann kannst du da sehr viel besser argumentieren. Und dann müssen halt Leute auch nicht auf so tolle Plattformen wie afd-verbot.de gehen, um sich die Beispiele anzuschauen, warum diese Partei verboten sein sollte, sondern die ist halt offiziell mit Siegel abgestempelt als gesichert rechtsextrem. Und das, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch rechtlich diese Entscheidung sehr viel sauberer und einfacher macht.
Ja, also ich find's gut, ich will das haben. Also, dass jetzt dieser Stempel draufkommt.
Auf jeden Fall.
Ich fand das auch ein bisschen zum Teil eine gute Nachricht.
Ja, es ist eine durchweg positive Nachricht. Und es ist ja nicht so, als ob die AfD sonst nicht da wäre. Damit müssen wir leider leben, dass wir sie aktuell haben. Aber dieses Siegel ist halt einfach sowas von richtig. Das ist ja nicht so, dass wir uns das wünschen und das ist falsch, sondern das ist ja richtig. Da steckt ja Nazi-Scheiße dahinter. Da gehört auch das Siegel geprüfte Nazi-Scheiße drauf.
Ja. Und was das eigentlich für schlimme Nazi-Scheiße ist, habe ich tatsächlich im zweiten Beitrag von Trends. Keine Angst, es geht nicht die ganze Zeit um die AfD. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber das fand ich sehr, sehr krass. Und das ist auch relativ weit bei uns im Server rumgegangen. Nämlich der Bayerische Rundfunk hat am 1.3. Veröffentlicht, Zitat, ich lese vor, in eigener Sache, AfD-Angriff auf kritische Berichterstattung. Und dann haben sie einen Beitrag verlinkt. Und zwar wurde ein Reporter von Bayerischen Rundfunk von einer Veranstaltung der AfD ausgeschlossen, weil der den Leuten vor Ort halt nicht gepasst hat. Und ich meine, es ist einer von den Öffis. Also es ist sehr, sehr wild. Und man will ihm so generell gar keine Auskünfte mehr geben. Der steht da jetzt so auf einer Liste und wird immer ausgeladen, wenn das irgendwo ist und wenn er auftaucht. Und diesen Bericht hat Achim Wendler, der Redaktionsleiter für Landespolitik, dort geschrieben. Und der Bayerische Rundfunk möchte das so nicht hinnehmen. Die schauen jetzt, was sie da machen können. Und in der ganzen Berichterstattung jetzt ist zum Glück auch nicht klar, um wen es geht. Also die AfD weiß es natürlich aber öffentlich. Weil ich habe mir auch gedacht, wenn das jetzt rauskommt, ist das doch wieder so, dass der erste Mensch, der angegriffen wird von AfD-SympathisantInnen, was das für ein schlimmer Mensch wäre und dann irgendwelche Drohmails oder so bekommt. Deshalb finde ich sehr, sehr gut, dass sie diesen Reporter da anonym gelassen haben. Aber ich finde das so krass. Also die versuchen selbst, die öffentlichen Nachrichten rauszuhalten. Das ist ja das eine, immer abzusprechen, ja, alles Lügenpresse und so. Aber das ist ja echt noch so ein Schritt weiter.
Na, machen sie halt auch nicht grundlos. Da weiß man genau, was auf diesen Veranstaltungen halt auch besprochen wird. Ist ja, also das mit der Wannsee-Konferenz 2.0 war ja nicht die einzige Veranstaltung dieser Art, sicherlich. Und aber ich finde es auch beeindruckend, dass sich Reporter, also was für einen Mut Reporter und Reporterinnen haben, da immer wieder hinzugehen und am Ball zu bleiben und sich da auch mit Gesicht vor Ort zu zeigen. Und also ich hätte da echt Schiss.
Ja, und ich finde es halt so gut, dass die Redaktion da so geschlossen halt hinter diesen Reporter steht, der da ausgeschlossen wird. Also es ist nicht nur schlimm, weil wir wissen, dass die AfD nichts von ordentlicher Berichterstattung hält. Aber also deshalb, das ist keine Neuigkeit, aber ich finde es halt gut, dass der Bayerische Rundfunk jetzt guckt, wie man das, also was man da jetzt machen kann und dass die so geschlossen halt hinter dem stehen.
Ja,
das fand ich gut und gruselig.
Gut und gruselig. Das ist der Deckmantel für die Vernachten heute.
Oh Gott. Ich habe mehr, und jetzt wird's wirklich schlimm, mitgebracht. Es tut mir leid, es sind nicht die Aufreger und schlechten Nachrichten der Woche, aber es ist einfach so viel jetzt passiert, was berichtenswert und trotzdem schlimm ist. Und zwar schrieb Katharina Nakum am 4.3. Vor 2 Wochen wurden in Wien an einem einzigen Tag 5 Frauen ermordet. Seitdem tobt in Österreich eine hitzige Debatte über den Umgang mit Gewalt gegen Frauen und Femiziden. Auch in Deutschland ist die Situation erschreckend. Jede Stunde erleiden im Schnitt 13 Frauen Gewalt in der Partnerschaft. Doch was hilft den Betroffenen wirklich? Darüber spreche ich in der aktuellen Folge des Denkangebot-Podcasts mit Ascha Hidayati. Ich muss zugeben, ich habe den Podcast gehört, ich habe der Frau zugehört, ich kann ihren Namen trotzdem leider nicht aussprechen. Anwältin und Autorin des Buches Die stille Gewalt. Und der Fakt ist ganz gruselig und ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen, also am Bahnhof diese Berichterstattung so ein bisschen mitbekommen, so bei den Illustrierten, wenn du langläufst, und das war relativ gruselige Berichterstattung, was ich da so bei den Bunden gesehen habe, über diese Morde in dieser Familie da. Aber dieser Podcast ist, also hört es euch an, wenn ihr gute Nerven habt, das ist wirklich eine ganz dicke Empfehlung. So, sehr, sehr gute Folge. Wenn wir euch heute zu wenig reden, weil wir keine 3 Stunden vollkriegen, dann
könnt ihr gleich zum nächsten Podcast weitergehen. Aber ich meine, wenn Katascha dabei ist, dann muss es ja per Definition schon gut sein.
Oh, ich verhöre sie so hart.
Aber schlimmes Thema. Also es ist krass, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Also ich meine, das wäre zu keiner Zeit in dem Menschengedenken gut oder angebracht, aber holy shit, ey.
Es ist also auch gerade noch mal so diese Statistik. Also wir haben jetzt, ich kann es ja jetzt ein bisschen erzählen, weil es ist nach dem 8. März, wenn die Folge rauskommt. Ich habe jetzt mit Manu auch für unsere vergifteten Blumen, wo ich, glaube ich, das nächste Mal noch mal drüber reden werde, so Fakten rausgesucht. Also noch mal vorher angefangen. Am 8. März, also morgen, ist ja feministischer Kampftag. Und da verteilen alle Blumen. Vor allen Dingen Parteien und alte Herren von der CDU und ähnliches, weil einmal im Jahr kannst du ja den Frauen, in Anführungsstrichen, mal Blumen schenken. Und das haben wir jetzt parodiert mit gebastelten Blumen, mit harten Fakten, wie Finterpersonen diskriminiert werden. Und da hatten wir auch relativ viel zu häuslicher Gewalt. Und dann hat Manu gesagt, uns fehlt noch was Internationales. Habe ich noch mal was zur Genitalverstümmelung zum Beispiel gesucht. Und es ist einfach so krass, was alles los ist. Also unsere harten Fakten werden wir danach auch noch mal veröffentlichen. Das kann ich dann verlinken, wenn der Podcast rauskommt. Und also gerade so, was Gewalt angeht, und wirklich auch so dieser Hass so groß ist, weil unter anderem auch, weil sich Frauen emanzipieren wollen oder Finterpersonen oder gerade so, wenn die Tochter dann doch ein anderes Weltbild hat. Also das ist gruselig. Und wie es überall ist, gerade auch in Österreich und Deutschland, was, für uns alle um die Ecke ist.
Ja, das ist echt close to home. Ich meine, das ist, ach Gott, das ist ein schlimmes Thema.
Ich glaube, von der Blumenaktion erzähle ich dann nächstes Mal mehr, wenn es passiert ist, wie die Leute unsere informativen, dornigen Blumen aufgenommen haben. Kann auch sein, dass die Leute es gar nicht begreifen, weil alle halt dann, also es ist halt mittlerweile für viele so ein Wohlfühltag auch. Also, weiß ich nicht, so wirklich ein, ich erwarte meine Blümchen und gar nicht mehr, wir sind aber eigentlich gerade in einer Welt, wo die Gewalt an Frauen wieder gestiegen ist, sogar in Deutschland. Also 2022 war sie so hoch wie die letzten 20 Jahre nicht. Und das haben ja alle gesagt, während Corona, während der Pandemie, weil es alle da also eingesperrt waren in ihre Wohnung, da ist es zu mehr Konflikten gekommen und dann auch zu mehr Gewalt, was ich auch eine schwierige Begründung finde, aber halt eine Erklärung. Aber 2022 war keine Quarantäne mehr. Das hat nichts damit zu tun. Ich begründe das ja tatsächlich mit Erstarken des rechten Randes und dem damit verbundenen Welt und auch eben Frauen und ein Finterbild gegenüber, aber ja.
Absolut, absolut. Ein Prachtbeispiel finde ich immer ist die US-Politik. Wenn man da mal schaut, was da passiert, das ist ja, da wird ja nicht hinter, das Sprichwort dahinter verborgener Blume für gesprochen, sondern die gehen sehr offen damit um, was die für ein Weltbild haben und was die gerne in ihrer Gesellschaft ändern wollen und auch nicht nur wollen, sondern auch aktiv tun. Das ist erschreckend, ist da viel zu sacht als Begriff, viel zu sachte.
Ja, und ich finde es halt krass, dass es das halt, also tabuisiert ist auch falsch, weil es gibt ja solche Angebote wie halt diesen Podcast, aber dass so viele es also nicht auf dem Schirm haben, nicht sehen wollen. Und ich find's auch ganz interessant, so meine Mutter Und so ihre Freundin, wie dann immer kommt, naja, worüber ihr alle sprecht, damals in der DDR waren wir schon viel weiter, sag ich immer, ja, ihr wart ja auch weiter, wir haben ja einen Rückschritt. Das ist ja schön, dass du die Blumen damals nett fandest. Die waren aber auch ganz anders gemeint und du hattest auch was anderes zu sagen. Bei dir war es normal, dass du Filialleiterin warst. Sie war sehr lange die gebildetere von meinen beiden Eltern. Aber das waren ganz andere Umstände.
Ich finde eure Aktion auf jeden Fall großartig, die ihr dafür morgen geplant habt. Ich bin sehr gespannt, wie sie ankommt. Hast du ein bisschen was
für mich? Ja, ich
auch. Wie die Menschenkette, wo man halt, die mal gut verankert war und dann so eine Wohlfühlveranstaltung wurde und ihr kommt jetzt daher mit dem Wachrütteln von wegen, ja, aber das ist halt einfach scheiße, der Status quo. Finde ich gut, finde ich super.
Ja, mal gucken, also es sind jetzt auch tatsächlich über 200 Blümchen, die wir gefaltet haben.
Da steckt auch viel Arbeit dahinter.
Ja, erstmal war das viel Arbeit, also ja. Und mal gucken, also theoretisch erreicht es dann auch relativ viele zumindest für mal so eine Aktion, die man macht. Und ja, ich hoffe mal, dass das so was Schräges ist, dass es dann auch ein bisschen über Mundpropaganda geht. Weil sind wir mal ehrlich, wenn wir eine politische Aktion machen, dann sehen das die gleichen Leute wie sonst. Und also ist halt so preaching to the choir.
Klar, ja.
Aber so ist es halt auf der Straße dann irgendwas so Merkwürdiges, dass man das dann, also weil wir das auch 13:30 fangen wir an, hoffentlich auch dann so ins Wochenende mitgenommen wird als komisches Ding, was du dann doch nochmal beim Samstagskaffee nochmal erzählst oder so. Das ist so meine Hoffnung. Mal gucken. Und wir verteilen unsere Blumen natürlich nicht nur an Leute, wo wir sagen würden, es weiblich gelesen. Das ist ja so das Nächste.
Ja, umso besser.
Ach ja, Gewalt. Bleiben wir mal beim Thema Gewalt.
Oh Gott. Was für eine Folge hast du hier eingeladen?
Es tut mir leid. Ich hätte noch mal gucken müssen, wie schlimm die Trends jetzt tatsächlich waren. Aber ich habe mir halt immer ein Zettelchen dran gesetzt, wenn ich es gut fand. Oder halt sehr, sehr berichtenswert. Die letzte Generation, hattest du das mitbekommen? Vielleicht die Bilder gesehen? Die hatten jetzt am 5.3. geschrieben, so wird mit jungen Menschen umgegangen, die einen Hilferuf an ihre Regierung richten. Die Klimakatastrophe eskaliert. Es braucht Widerstand und die stetige Erinnerung daran, dass was auf dem Spiel steht. Aus dem Statement der Jugendlichen zu ihrem Protest. Alles, wofür wir gerade in der Schule lernen und auf das wir uns freuen, droht in Fluten zu versinken und im Sommer zu verbrennen. Wir brauchen ein klares und schnelles Handeln der Politikerin. Bis wir erwachsen sind und selbst handeln können, wäre es zu spät. 16.3. geht es in ganz Deutschland auf die Straßen, sei dabei. Und da gab es Bilder von einer Aktion, wo wirklich, also das siehst du auf den ersten Blick, dass das noch keine erwachsenen Menschen sind, auf den Boden gedrückt worden. Und auf den einen siehst du halt wirklich, wie dann auch das Knie von einem Kopf auf das Gesicht und den Nacken von einem Kind gedrückt wurde, als es runtergedrückt wurde, wo ich mir denke, das sind halt einfach nur meist sitzende, manchmal auch irgendwo dranklebende, okay, Kinder.
Ja.
Das war so absurd.
Völlig losgelöst davon, was für eine Form von Protest die da gerade machen. Nämlich in dem Fall friedlicher Protest, absolut keine Gegenwehr. Das ist
ja
das sind trotzdem auch noch Kinder zusätzlich dazu. Und ich verstehe einfach nicht, wie ein Cop heutzutage, wir hatten eine riesige Unterhaltung gesellschaftlich auf der gesamten Welt nach der George Floyd-Thematik damals. Und es war noch nie okay, so mit Menschen umzugehen, in keinster Weise.
Das hat mich so an diese Bilder erinnert.
Wie kann man als Cop sowas tun und denken, ja, ich mache hier gerade das Richtige. Ja, das bin ich, ich fühle, das ist richtig. Wie kann man als Mensch so agieren? Das geht mir einfach nicht ein. Ich komme nicht drauf klar, sowas zu sehen und diese Cops. Aber was geht denen denn im Kopf vor? Fühlen die das? Müssen sie ja, sonst machen die das ja nicht. Das lässt sich nicht in Worte fassen, ey.
Es ist auch schwer, in Worte zu fassen. Was ich aber auch gut fand, gerade nachdem ich so das Gefühl hatte, dass jetzt böse gesagt, die letzte Generation manchen jetzt schon auch ein bisschen zu doll auf den Keks ging. Dann war halt die Sache mit, sie wollen ins Europaparlament und halt auch alles ein bisschen schwierig, dass jetzt da wieder ein relativ hohes Bewusstsein dafür da ist, wie wichtig diese Aktionen sind. Also so bitter es ist, hat es das vielleicht auch ein bisschen wieder zur Solidarisierung gebraucht? Also ich weiß nicht, also es klingt ganz, ganz hart, aber ich habe das Gefühl, dass sich jetzt mehr wieder mal richtig damit auseinandergesetzt haben, dass wir so Protestformen wie die letzte Generation brauchen. Und es gibt ja jetzt auch relativ viele Soli-Veranstaltungen an diesem 16.3. Also für uns die nächste wäre in Leipzig am Wilhelm-Leuschner-Platz, 12 Uhr. Aber es waren, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich es zugemacht, aber bestimmt 10 größere deutsche Städte oder sowas. Es waren relativ viele. Also das... Es ist halt schräg, also dass es auf der einen Seite das braucht ein bisschen, gerade wenn ich nochmal an den Klimastreik denke, du warst jetzt nicht da, oder? Nee, du warst nicht beim Klimastreik.
Da war ich leider nicht da, das tut mir leid, ja.
Ja, aber nicht nur du warst nicht da, es waren so gut wie gar keine Leute, zumindest in Dresden und aus Berlin habe ich auch Ähnliches gehört, das waren vielleicht so 300 Leute. Also ich war eine reichliche Stunde zu spät und normalerweise heißt Klimastreik, na ja, das geht halt ein paar Stunden und bis sich irgendwas bewegt und spannend wird, erste Stunde, na ja, und ich hatte halt einen anderen Termin noch, hab mir da also nicht so einen Kopf gemacht und ich war vielleicht 20 Minuten da war es vorbei, das hat keine anderthalb Stunden gedauert. Der große Klimastreik zusammen mit Verdi und FFF, vielleicht so 200, 300 Leute in der Landeshauptstadt.
Krass.
Also ich hoffe, dass dieser schlimme Vorfall da jetzt wenigstens ein bisschen bewegt, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Ja, fuck, wenn Menschen das jetzt gerade auf sich nehmen wegen Klima. Mist, wir hatten ja eine Klimakatastrophe. Das ist wenigstens...
Ja, haben, genau. Das,
ja, eben, also, ja, haben. Also es ist halt so, als wäre es vorbei. Also, als hätten wir jetzt gerade anderes zu tun oder als wären die Leute zu viel auf Brandmauer-Demos gegangen und jetzt ist Klima gerade vorbei.
Ja, aber das ist halt auch so leider so ein bisschen, wie Menschen funktionieren. Themen, also wenn du immer mit demselben Thema konfrontiert wirst, dann ist das irgendwann nicht mehr das Aktuelle, das Spannende, das, was dich aktuell beschäftigt, dann ist was anderes, da hat sich davor geschoben. Und
ja, und gerade war nicht Sommer und allen ist viel zu heiß und sie sehen es.
Ja, stimmt. Vielleicht ist Frühling die Zeit, wo Leute warten, dass es wärmer wird und sich hoffen, dass wir eine Klimakatastrophe haben.
Oh Gott.
Nee, aber vielleicht ist das Silver Lining darin, dass man halt, klar, es ist widerlich, wie mit Menschen umgegangen wird auf der Seite, aber auf der anderen Seite vielleicht, wie du sagst, kann man die Hoffnung haben, dass das hilft, um Menschen klarzumachen, es wachrütteln wieder. Von wegen, ja, das ist noch ein Problem. Ja, da gibt es Menschen, die sich engagieren und du wirst auch gebraucht. Punkt.
Ja.
Wär immerhin.
Ich hoffe es, dass es wenigstens noch das ein bisschen mitkommt. Ja. Und dann habe ich ein eher informatives Ding. Also das ist jetzt nicht ganz so emotional, aber auf eine Art auch wieder schlimm, aber auch sehr spannend.
Okay, sehr spannend.
Und dann hatte, das habe ich heute in den Trends noch gefunden, Why Not geschrieben. In nur 3 Ländern der Welt gibt es mehr Milliardäre als in Deutschland, nämlich in den USA, China und Indien. In einem vergleichsweise kleinen Land wie Deutschland leben, stand 2024 226 Milliardäre, nicht Millionäre, Milliardäre. Und dann war ein Zeitartikel verlinkt, wo es relativ viel um Engelhorn ging, also Marlene Engelhorn, die Erbin von dem BASF-Vermögen. Und das war echt spannend. Und das hatte ich, welche Folge waren das? Du hörst doch unseren Podcast. Wann habe ich denn davon berichtet gehabt?
Ein bis drei
als gute
Folgen.
Nachricht. Ja, genau. Irgend sowas, dass sie halt einen großen Teil ihres geerbten Vermögens jetzt in so eine gemeinnützige Organisation gibt, die gerade gegründet wird. Und ich fand das auch so einen schönen Satz, ein Zitat von ihr in diesem Artikel, der eigentlich alles runterbricht, was man zu wir haben zu viele Milliardäre und Millionäre sagen kann. Wir können nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Privatleute vernünftig mit Macht umgehen.
Ja, safe.
Nicht. Das finde ich gut. Das finde ich einfach gut.
Man kann das Menschen nicht vertrauen, was mit sowas.
Ja, das, nicht mit Macht. Na, vor allem so Einzelpersonen, das ist halt, das ist einfach kaputt. Ja. Bringt alles auf den Punkt. Ich fand den Fakt einfach nur spannend. Das habe ich nicht mitgenommen und das ist, es ist auch gruselig, aber auf eine sehr andere Art.
Ich finde es immer krass, wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt. Das ist, ich habe Millionen und Milliarden hört man mittlerweile recht häufig im Sprachgebrauch einfach, weil das sind ja immer so Summen, irgendwelche Geldbeträge. Das hat sich so normalisiert, diese Begriffe zu hören.
Ja, aber wenn du das mal in Zahlen siehst, also als Wort okay, aber wie lang diese Zahlen
aber,
sind.
Aber das sind ja an sich auch nur 3 weitere Stellen. Aber eine Visualisierung, die mir immer ganz gut hilft dabei, ist, wenn du 1 Million Sekunden in die Vergangenheit reist, bist du vor 3 Wochen, nee, vor 1,5 Wochen warst du. Haha, schon laber ich Mist. 1 Million.
Möchtest du es nebenbei nochmal ausrechnen?
Ja, sind 11 Tage. wenn du 1 Million Sekunden in die Vergangenheit reist, bist du 11 Tage krass. In die Vergangenheit gereist. Wenn du 1 Milliarde Sekunde in die Vergangenheit reist, ist das nicht mehr nur, keine Ahnung, ein paar Wochen mehr, sondern du bist plötzlich 30 Jahre in der Vergangenheit. Das ist so ein immenser Unterschied zwischen den Größen.
Da waren wir noch klein und niedlich, ja.
Das, also 11 Tage oder 31 Jahre ist halt einfach gar kein Vergleich. Das ist, der Faktor 1000 geht da völlig unter. Das ist lächerlich viel im Vergleich. Das ist völlig absurd.
Und das ist ein wirklich schönes Bild.
Ja, und genauso kannst du auch noch zur Billion weitergehen, weil dann bist du plötzlich vor 30.000 Jahren. Das ist, das ist halt dann völlig jenseits von Gut und Böse. Aber das ist halt, also diese Zahlen, 1 Million Euro, das ist halt einfach so ein Betrag, den haben wir als Menschen so häufig schon gehört, der ist so völlig alltagstauglich. Aber was für ein Unterschied 1 Milliarde einfach ist, das ist keine Summe, die ein Mensch bräuchte zum Leben. Überhaupt nicht. Das
nee, auf gar keinen Fall. Da kannst du auch nicht sagen, ja, meine Enkel oder so, dann scheiße deine Enkel, die brauchen das auch nicht.
Die Allgemeinheit kann davon profitieren. Du kannst so viel Gutes tun mit solchen Summen, so unglaublich viel Gutes, weil das solche insane Summen sind. Und selbst wenn du die Hälfte davon behältst und die Hälfte abgibst, hast du immer noch so unglaublich viel Geld.
Na, und also, sagen wir es mal so, Menschen, die so viel Geld haben, die können das gar nicht verdient haben, in Anführungsstrichen.
Das sowieso nicht,
klar. Ich meine, wenn jetzt irgendwer aus der Forschung so das, also den krassen Fakt irgendwie hat, so das Heilmittel für XY oder diese bahnbrechende Erfindung oder irgendwas, okay, das würde ich ja noch irgendwie einsehen, aber das sind ja nicht die Leute, die Milliarden haben. Also da könnte man halt diskutieren, haben die das verdient? Ja, nee. Aber sonst eigentlich niemand. Sonst kannst du das nicht verdient haben und die haben das halt definitiv nicht verdient. Weil die verdienen, also,
in jeder Definition des Wortes, ja.
Ja, also das ist halt, das ist immer die Arbeit von irgendwelchen anderen Leuten, mit Sicherheit. Ah, gruselig.
Ja.
Aber ich fand diesen Satz einfach cool und ich finde es auch ziemlich cool, wie die Presse wenigstens mal auf was Gutes dann anspringt und wie über Marlene Engelhorn relativ viel da berichtet wird in der Richtung, dass man das immer mal so mitkriegt, so ein bisschen so dieses kritischere Hinterfragen mit so, ja, das muss ja gar nicht so sein, dass die das dann alleine behalten. Ich will ja sowieso schön mehr Spitzensteuersätze und sowas, aber das ist natürlich auch geil.
Ja, gerne. Machen wir auf zu 90% oder höher Spitzensteuersatz. Bin ich voll dafür.
Ja, dann können wir wenigstens das BGE schon mal schön bezahlen.
Ja, das wäre ja so schnell dann alles schon abgefrühstückt. Das wäre das Krasseste daran. Das wäre so einfach alles möglich. Wir könnten so einem Mekka-sozial leben, wo alles ermöglicht wäre für alle Menschen. Das wäre überhaupt kein Problem.
Ja, finde ich gut.
Kann man von träumen. Mal schauen, wann wir da hinkommen.
Ja, das waren meine Neuigkeiten, Kian. Immerhin nicht alles total gruselig.
Und wo sind die positiven News der Woche?
Tja, ich habe keine mit, aber ich empfehle auch schon die ganze Zeit und ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteased im Vorgespräch. Ich habe in der letzten Folge von der Wochendämmerung gehört, dass es jetzt bei Haus 1 einen 100% gute Nachrichten-Podcast gibt, wo es jeden, also das ist wochenweise und an jedem Tag gibt es mindestens eine gute Nachricht. Und ich finde das Konzept toll. Also ich habe jetzt selber noch nicht reingehört, ich werde es verlinken. Ich sehe, den gibt es seit 5. Februar, also es ist noch relativ frisch. Wir sind noch nicht total hinterher. Und bis jetzt ist auch nur eine Folge, aber verlinkt, das verstehe ich gerade nicht. Mir wurde wöchentlich versprochen. Naja, also müssen wir noch mal gucken, aber ich finde das Konzept cool und ich werde es verlinken. Und die Haus 1 Podcasts sind sowieso cool.
Na dann, ihr habt es gehört. Dort hinten gibt's die guten Nachrichten. Schnell, schnell auf dahin.
Ja, genau. Also und nächstes Mal gibt's auch wieder welche von uns. Wir haben diese Kategorie ja nicht zu Unrecht eingeführt, weil wir brauchen auch gute Nachrichten.
Finde ich so richtig so, ja.
Gut, aber dann.
Aber ich bin dann auch nicht im Hinterkopf, was man noch reinschieben kann.
Ja, wenn dir jetzt keiner einfällt, dann müssen wir damit leben, dass wir jetzt alle den 100% gute Nachrichten-Podcast nochmal hören müssen. Ich glaube, das ist auch okay. Ja, dann können wir nochmal ein bisschen gucken, was denn demnächst ansteht. Da sind doch bestimmt auch gute Sachen dabei.
Ach ja, stimmt. Das sind die guten Nachrichten. So finde ich es gut.
Was steht an?
Genau, es wird der feministische Kampftag gewesen sein. Das habe ich jetzt schon ein bisschen geteased. Und wir hatten, also das ist alles ein Kreis, wir hatten das Thema schon ein bisschen, aber am 15. März ist Internationaler Tag gegen Polizeigewalt und wir machen eine Demo dafür und ich freue mich ganz, ganz doll. Die Piraten Dresden machen eine zusammen mit dem Bündnis gegen Polizeigewalt und dem anarchistischen Netzwerk Dresden. Da bin ich ja immer noch ein bisschen stolz, dass die mit uns spielen wollen. Weil wir sind ja eine Partei, aber wir sind cool, deshalb machen sie das. Und es geht ab 17 Uhr am Postplatz los.
Warum eigentlich? Warum geht das erst 17 Uhr nicht los und nicht schon 13.12 Uhr?
Weil die Demo natürlich inklusiv sein soll und auch das arbeitende Volk dazu stoßen soll.
Okay. Ja, blöd, dass 13.12 Uhr schon so früh ist.
Ja, eben, 13.12 Uhr ist einfach zu früh, Kian. Das
wäre so schön, 13.12 Uhr eine Demo vor der Polizei zu machen.
Das stimmt. Die endet dann im A-Park, im Alaun-Park. Und was mich ja sehr, sehr glücklich macht, weil ich habe ja letztes Mal ein bisschen gejammert, dass mir diese, also okay, es trifft auch nicht meinen Musikgeschmack, aber dass mir diese Wave-Demos immer so ein bisschen zu laut sind. Aber es wird erst einen Block geben von den aktivistischeren Leuten vorne, dann kommt der Lauti und danach, dahinter kannst du tanzen. Geil. Sprich, ich kann einfach zu den Leuten vorgehen. Und meine Demo-Ruhe, will ich jetzt mal sagen. Also das macht mich sehr glücklich. Und das Allerlustigste ist, der liebe Tigo kümmert sich ja da gerade so um die Technik und dass da alles angemietet wird. Und der Plan war eigentlich mal für die Demo, so einen Sprinter oder sowas zu mieten und da halt die Lautsprechersache reinzumachen. Aber jetzt ist ein LKW günstiger gewesen. Sprich, da kann jetzt eine dickere Anlage auch drauf als ursprünglich geplant. Das geht auch alles. Ja. Nee, es ist halt echt krass. Und wahrscheinlich, weil die Nachfrage da weniger ist. So Angebot, Nachfrage, Teil halt. Und niemand will die kleinen LKWs. Und es gibt einen kleinen LKW, weil kostet weniger. Praktisch. Und ist mehr Platz. Das ist nur gut.
Ich finde das lustig. Das wird geil. Ich habe Bock auf die
Rave-Demo.
Also ihr werdet mich im hinteren Block finden.
Das ist okay. Wir können ja zwischendurch mal quatschen. Ja, die schönen Dinge gehen weiter an dem Wochenende. Am 16. und 17. sind die Chemnitzer-Linux-Tage.
Geil.
Das wird schön. Fährst du auch hin?
War ich bisher noch nie. Ich liebäugel jedes Jahr aufs Neue. Und dann habe ich es doch wieder verpasst. Aber jetzt weiß ich es ja mit Vorlauf und müsste eigentlich.
Ja. Machen.
Das ist so wie die FOSDEM, da will ich seit 10 Jahren hin und dann überrascht mich dieses Jahr aufs Neue im Februar, dass die ja schon wieder ist.
Das stimmt, aber ich bin im Februar immer noch nicht so ganz aus dem Kongress-Feeling raus. Und dann ist die immer da, aber ja, vielleicht müssen wir uns mal verabreden, weil zur FOSDEM will ich auch schon lange, und ja, wie das immer ist, aber Aber es wird auch mehrere Reisegruppen immer von Dresden geben. Also ich werde nur am 17. hinfahren, aber Dani zum Beispiel wird an beiden Tagen hin und zurück fahren. Du müsstest nicht mehr alleine.
Das ist von Vorteil. Und du fährst ja auch nicht nur als Besucherin hin, wenn ich das gerade richtig sehe, oder?
Ja, ich darf einen Vortrag über Masto-Administration und Moderation halten am 17. 16 Uhr.
Geil.
Und ich bin schon relativ weit mit den Folien. Mal gucken. Mal gucken, ich freue mich. Wird auch aufgezeichnet. Ich hatte ein bisschen bei uns im Fediverse-Gruppenchat von der Piratenpartei überregional schon mal geschrieben, ja, falls wer Bock hat zu gucken. Und dann haben sie so gesagt, oh, das ist ja fast so weit weg wie Dresden, Chemnitz. Oh Gott, das schlag doch mal was bei uns vor. Na gut. aber es gibt einen Stream. Nein, also ganz so jammrig war es nicht, aber kam so ein, das ist ja genauso weit weg von halt einem Mitglied aus NRW war das, glaube ich, ja. Also, ja, ich kann es verstehen. Ja, aber es gibt auch, ich habe mal so ein bisschen durchgeskippt beim Programm. Es gibt echt wenig Vorträge, wo keine Aufzeichnung oder so dabei steht. Also, da gibt es dann immer viel nachzugucken und die landen ja auch alle bei MediaCCC.
Hammer.
Also,
bestes schön.
Ja, sowieso. Und 16. März geht auch, gehen die gratis Rollenspieltage los bis 23. Und das Schöne ist, wir machen ja meine kleine Runde mit dem Stadtrat der Tiere von den Piraten Dresden, aber wir sind mittlerweile nicht mehr die einzige Veranstaltung in Dresden. Das macht mich sehr glücklich.
Ach so, das ist
ja
cool.
Also, ja, die Reckenecke macht mit, die macht eigentlich jedes Jahr mit, aber die haben sich so spät eingetragen, da habe ich auch schon gedacht, was ist denn mit der Reckenecke los? Muss ich mal vorbeigucken und fragen. Naja, das war schon ein bisschen schräg. Und dann noch eine dritte Gruppe, das habe ich leider vergessen. Ich wollte auch das Kursiv überreden, aber da traut sich der Mensch, der sowas vielleicht gemacht hätte, dann doch nicht zu, mit fremden Leuten zu leiten. Mal gucken, nächstes Jahr dann vielleicht 4 Gruppierungen, die bei den Gratis-Rollenspieltagen mitmachen in Dresden. Ich arbeite daran.
Kann man ja dieses Jahr nutzen zur Überzeugung mit und zum Zeigen, wie toll das Konzept ist.
Der Gute war auch letztes Jahr bei uns mit.
Okay.
Das war tatsächlich so die die Initialzündung ein bisschen für unsere Freundschaft, dass er da sich gedacht hat, nachdem wir uns übers Fidi schon ein bisschen kannten, naja, gehe ich da mal hin, wenn die Ücke was leitet. Und das war sehr lustig.
Das ist ja cool.
Ja, und jetzt ist bei uns tatsächlich schon ausgebucht, die Erwachsenenrunde. Das finde ich so absurd. Das ist also seit gestern, den 6. März, ist die Runde für den 22. März ausgebucht.
Respekt.
Das ist schon krass. Also die ja, es gibt noch eine Kinderrunde am Sonntag, den 24. Das ist noch nicht voll. Da haben wir bis jetzt ein Kind. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr Kinder. Das muss der Arme mit mir alleine spielen. Das tut mir auch leid. Nee, aber ich hoffe mal, das klappt noch, weil es ist ein Stadtrat der Tiere. Wer will kein cooles Tier spielen? Das wäre ja komisch. Ja, aber mal schauen. Also wenn es jetzt ganz gut läuft, muss man noch einen Ausweichtermin machen. Ich finde das ganz cool. Das Thema hatte ich gestern auch mit einem Kumpel, dass es definitiv so einen Bedarf gibt an spielerischer Politikbildung und das Versprechen ist ja ein bisschen, dass durch das Rollenspiel auch so erklärt wird, wie funktioniert eigentlich so Stadtrat, wie setzt sich das zusammen? Ich hoffe mal, ich krieg's dann auch ein bisschen so rüber, wie ich mir das alles vorstelle. Bloß was auf meinem Zettel steht, heißt ja noch nicht, dass es auch so wird. Aber das muss das Thema sein, weil letztes Jahr haben wir auch angeboten, da waren dann 3 Leute da und 2 davon haben sich so 2 Tage vorher angemeldet.
Stark.
Also, ja, und das war halt ein bisschen allgemeiner. Das war halt, also vor allen Dingen von der Ankündigung. Und ich glaube, so dieses Spezifische, dass man jetzt wirklich auch so Sachen davon lernen kann und dass das nicht nur einfach ein Pen und Paper mit irgendeinem Politikbezug ist, das hat die Leute mehr angesprochen. Und ich glaube echt, wir haben da so ein... Es gibt Bedarf. Also wenn ihr da so Dinge habt, könnt, tut. Kurz gesagt.
Für was für eine
oder meldet euch noch...
Sorry, für was für eine Altersgruppe würdest du sagen, ist die Kinderrunde gedacht?
Naja, also ich habe jetzt angegeben gehabt ab 12 Jahre. Aber wenn die Kinder so ein bisschen Erfahrung haben, geht's auch eher, weil so die, also es ist ein relativ einfaches System, aber es ist zum Beispiel Prozentrechnung drinne. Und da muss man ein bisschen so grob wenigstens verstehen, was das ist, weil sonst weißt du gar nicht, dass das, also wie deine Würfe zusammenkommen. Also wenn du das schon ein bisschen kennst, das System, wie Pen und Paper an sich funktioniert, ist es, glaube ich, einfacher. Das Kind, was jetzt angemeldet ist, ist laut Elternteil, was angemeldet hat, auch da schon ein bisschen erfahren. Und dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen jünger ist. Ich glaube, das ist 11. Aber ich glaube, die Mathe dahinter macht es dann vielleicht dann doch wieder ein bisschen schwieriger. Gerade weil ich dann halt erklären wollte, wie das mit den Aufteilungen, mit den Sitzen so ein bisschen funktioniert. Und ich glaube, das könnte sonst zu schwierig sein. Also wenn für sehr clevere Zehnjährige geht's auch, aber
ja, dann weiß ich ja, so, unter welchen Kolleginnen ich Werbung da machen kann. Mit
sehr gut. Oder wenn du denkst, naja, so clevere Zehnjährige, da sehe ich mich, dann durftest du da auch noch mitspielen.
Ja, ich sehe mich auch selber als sehr cleveren Zehnjährigen.
Nee, aber mach gern noch mal Werbung. Ich wollte auch noch mal ein bisschen so gezielt Eltern anfragen, mit denen ich, also das ist ja das Faszinierende. Ich weiß so viel über Schule und Eltern und was da alles schief läuft, obwohl ich gar keine Kinder habe, weil ich das Glück habe, relativ viele Eltern zu kennen. Und die Kinder dazu, die dann Doppelglück, das sind nur coole Kinder, weil es ist ja eigentlich wie mit allen Menschen, da gibt's halt auch echt anstrengende und dann die anderen, die coolen, und ich kenne nur coole Kinder. Ich habe da ein bisschen Glück.
Das ist cool. Das freut mich.
Ja. Okay. Okay, das ist auch eine weirde Aussage. Ich kenne nur coole Kinder. Ja, gut. Gehen wir zum nächsten Termin, bevor ich das aus Versehen noch weiter ausführe. Und zwar am 22. März ist außerdem der dritte Versuch der Piratenpartei Leipzig, endlich eine Aufstellungsversammlung zu machen, nachdem sie vor verschlossener Tür standen und die VermieterInnen von dem ersten Saal nicht aufgemacht haben. Nachdem es Probleme mit der Einladung gab, dann Formfehler. Wird es jetzt endlich beim dritten Versuch klappen und sie werden eine ganz, ganz tolle Liste machen. Da haue ich mir direkt gegen meine Kopfhörer. So toll wird die.
Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass es diesmal klappt. Aber Third ja, Time to Charm muss ja.
Eben. Ich glaube dran. Ich kann zwar leider nicht hin, weil es ist ausgerechnet zu meiner Pen-and-Paper-Runde. Ich weiß auch nicht, was sie sich gedacht haben. Nein, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich war letztes Mal da und habe mit ihnen gequatscht, als wir halt eigentlich machen wollten. War auch schön. Nochmal so ein paar neuere Gesichter, die da dazugekommen sind, kennengelernt. Auch schön. Ja, naja, es wird schon, es wird schon. Aber in Leipzig, und es wird hoffentlich auch, wird unser Programm Landesparteitag sein am 11. Mai.
Stark.
Es ist ein bisschen länger hin und ich hoffe, dann klappt auch alles im ersten Durchlauf. Ich glaube an uns. Ich glaube, ganz toll an uns.
Auch dafür sind die Daumen gedrückt.
Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, wann eigentlich die nächsten Wahlen schon sind. Weil wir können ja auch mal ein bisschen in die Zukunft ankündigen. Und am 26. Mai, so ist nicht, wie Kalender funktionieren, Stefanie, ist bereits die Kommunalwahl in Thüringen. Und dann am 9. Juni geht ja alles los, gefühlt. Also alle haben Europäisches Parlament zu wählen, bitte am 9. Juni in ganz... Ist es nur in Deutschland am 9. Juni oder ist es auch in Österreich und der Schweiz am 9. Juni? Es ist immer an dem Wochenende, aber wählen die auch sonntags?
Das weiß ich spontan auch nicht.
Es ist auf alle Fälle an dem Wochenende für alle, die uns verstehen können wahrscheinlich. und dann in alphabetischen Reihenfolge die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Also in über der Hälfte der Republik wird gewählt.
Das ist schon krass. Also dann noch kommunal. Das Jahr, was da alles abgeht.
Ja, und dann hast du noch die Landtagswahlen. Das ist so krass. Ja, also die sind dann... Die habe ich noch nicht rausgesucht, weil die sind überall im Herbst dann, so gut wie überall. Ich glaube, Spätsommer bis Herbst geht das. Aber ja, ich find's heftig. Bei uns am 1. September, das ist wenigstens eine Zahl, die man sich merken kann. Ja. Geht wählen, das ist wichtig. Ganz großer Appell, weil die Rechten mobilisieren ihre Leute immer. Und bei uns sind ganz viele demotiviert oder denken sich, naja, demokratisches System haben wir jetzt versucht, funktioniert so mittelmäßig, irgendwie werde ich ja nicht gehört. Nein, geht bitte alle wählen, weil ich glaube, das ist echt unsere größte Chance, dass wir keinen Riesenrechtsruck haben.
Wenn ihr so denkt,
dass wir einfach.
Ja.
Ja.
Wenn ihr so denkt, dass ihr nicht gehört werdet, dann werdet ihr noch viel weniger gehört, wenn es den Rechtsruck gibt. Also, wählen ist echt Pflicht. Es wäre witzig, wenn wir eine Wahlpflicht hätten. Das wäre wahrscheinlich auch andere lustige Nebeneffekte. Aber man sollte dieses Recht definitiv wahrnehmen. Man kriegt dieses Recht gegeben und das ist echt viel wert.
Und das Schöne ist, es sind ja auch zwei Wahlen ohne Prozenthürden. Also noch Europa, werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber kommunal auch. Und ich habe so das Gefühl, kommunal können sich auch ganz viele viel mehr vorstellen, was das so bedeutet, was da so passiert.
Das berührt einen auch viel mehr, klar.
Ja, und meistens sind das ja dann auch irgendwelche Nasen, die du dann doch über Ecken wieder kennst, wenn du irgendwie ein bisschen in deiner Stadt und Gegend vernetzt bist oder dass das dann doch wieder der Kollege von der Nachbarin ist mit XY zur Schule gegangen. Solche Sachen sind, dass so ein bisschen mehr Bindung ist. Und ich hoffe mal, dass das auch ein bisschen wieder mehr motiviert, die Leute auch wirklich an die Urne zu schleppen. Und dann ist beides auf einen Termin gesetzt. Also ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich hoffe mal, das klappt alles. Vor allen Dingen durch so Sachen wie Brandmauer, dass sich das so ein bisschen durchzieht, so dieses Gefühl gerade mit,
ja.
Demokratie ist eine Sache, dafür könnte ich mich einsetzen.
Ich glaube schon, dass das auch viele Leute mobilisiert hat, die einfach nicht gewählt haben, aus diversen Gründen, die jetzt sehen, dass das schon wichtig ist, dass ihre Stimme auch gebraucht wird. Witziger Sidefact übrigens zur Kommunalwahl.
Hau raus.
Ich hatte... Ja, natürlich kommt jetzt der Kater hier an. Ich hatte nach unserem Plenum bzw. Stammtisch piratiger Art gestern heute ein bisschen Motivation, mich mal trotzdem auch völlig ohne, dass da was wirklich bei rumkommt, mit dem Thema auseinandergesetzt eines Wahlomaten für die Dresdner Kommunalwahlen. Und habe einfach mal interessehalber alle anderen Parteiprogramme durchstöbert von den Parteien, die hier so zur Wahl stehen und musste feststellen, dass es echt schwierig ist, da Inhalte zu finden, dass die quasi jede andere Partei mit zwei Ausnahmen nicht mal ein Kommunalwahlprogramm für diese Wahl hat auf ihrer Webseite. Gut, ist noch ein bisschen Zeit hin, aber ich hätte gedacht, dass es jetzt ein paar Monate vorher schon irgendwie cool wäre, wenn die da was
auf ihren Webseiten hätten. Es sind 3 Monate, das ist nicht viel.
Ja, aber es ist echt krass, wie wenig da existiert und dass auch zum Beispiel die Webseite von den Linken gefühlt das letzte Mal zur letzten Kommunalwahl 2019 aktualisiert wurde. Da ist halt nirgendwo wirklich was vorhanden. Die
aber SPD so hat wenig ist das dann bei der linken Fraktion, obwohl, die Fraktion darf ja keine Werbung machen. Fraktion darf keinen Wahlkampf machen, also muss es ja auf der linken Seite sein.
Ja, also
ich denke nur gerade laut.
Die Linke hat im Programm zu 2019 noch da verlinkt. Die SPD hat eins, witzigerweise eine sehr lustig formatierte PDF mit Zeilennummern, was ich auch spannend fand, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber sonst findet man echt nirgends, also die Webseiten sind ja auch alle schrecklich, das war mir gar nicht so bewusst. Warum haben die Piraten so eine unglaublich gute Webseite, ohne das jetzt aus der Sicht eines Piraten zu sagen? Das ist lächerlich, wie gut unsere Webseite im Vergleich zu allen anderen ist. Da findest du ja
nicht. Ich finde das mit dem Vergleich wichtig, weil ich finde die gar nicht so gut. Die ist halt voll okay.
Ja, die ist voll okay. Ich finde sie optisch auch sehr ansprechend und selbst wir wollen da ja Dinge verbessern. Wir bohren die ja noch auf. Ja. Aber wenn man sich schaut, was die anderen da haben, ist es wirklich lächerlich, wie gut unsere Webseite ist im Vergleich. Und ich finde es einfach krass. Also wir hatten ja darüber gewitzelt, von wegen, dass Menschen ja kein Wahlprogramm lesen. Ja, können sie ja auch anscheinend gar nicht, weil die Dinge einfach nicht zur Verfügung stehen. Wo sollen die denn hinschauen? Das ist bekloppt. Das hat mich heute ein bisschen schockiert, wie schwierig das ist. Ich dachte, ich kann da vielleicht mal versuchen, da ein bisschen Informationen zu sammeln und schauen, ob da irgendwie die wichtigsten Punkte ausgearbeitet sind, so als Highlights, und ob man da versuchen kann, irgendwie so einen Vergleich nebeneinander aufzustellen, ohne den Parteien explizit Fragen zu stellen, sondern dass man einfach die Thesen aus dem Wahlprogramm übernimmt, weil das sind ja das, wo die Leute wahrscheinlich mit dahinter stehen. Aber man kommt auch an diese Informationen einfach nicht so wirklich ran. Das ist weird.
Es ist halt die Frage, ob überhaupt schon alle ein Programm verabschiedet
ja,
haben.
Ja, genau. Also
verhältnismäßig zeitig. Also was es halt gibt, aber da habe ich jetzt auch nur Beispiele von der SPD im Hinterkopf, die ein Wahlprogramm haben. Die Privatseiten von den Kandidierenden sind meistens dann auch noch mal, zumindest wofür diese Person steht,
okay,
noch mal ein bisschen ausführlicher. Habe ich jetzt aber auch nur bei SPD-Menschen auf dem Schirm, weil die beiden Jusos, die es dann doch auf Listen bei denen geschafft haben, weil ich die ein bisschen kenne und den Matze ein bisschen getreten habe, dass er sich Mühe geben soll und Elli gelobt habe, dass sie eine schöne Website hat. Also er hat sie auch selber gebastelt oder viel angepasst, deshalb ist die schön. Ja, also die haben da halt relativ viel ausgelagert, weil ich halt, ich war einfach neugierig, weil ich die kenne und gehofft habe, dass die auf halbwegs gute Wahlkreise für die SPD setzen werden. Spoiler haben sie nicht. Warum solltest du deine jungen Menschen fördern? Und ja, SPD in a nutshell. Und ja, da habe ich halt so geguckt, die Übersichten sind ganz schräg. Also du hast auch, ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, am Anfang nicht gefunden, wo die Leute überhaupt kandidieren, sondern nur wer. Also es ist auch schön zu wissen, wer. Aber ich will doch wissen, wer dann in meinem Wahlkreis ist.
Na klar.
Also das ist nicht nur das, was mich egoistisch interessiert, wenn ich jetzt Konkurrenz kriege.
Aber
sondern
die arbeiten ja auch für, also mich interessiert natürlich, wer hier in Dresden-Plauen tätig wird für Dresden-Plauen, weil ich hier wohne und ja, Dinge tut für Dresden-Plauen. Klar, der Rest der Stadt ist genauso relevant, aber man wohnt natürlich an einer Ecke in der Stadt.
Eben, also ich hoffe, sie haben es jetzt mittlerweile, aber der SPD traue ich es noch zu, aber ich weiß es halt von vielen, dass sie das oft gern ein bisschen auslagern. Aber das große Wahlprogramm muss ja trotzdem finden.
Ja, fairerweise habe ich vorhin vergessen, die Union hat tatsächlich recht gut das zugänglich. Die haben sogar Thesen, die wichtigsten Punkte raus. Die Website ist zwar auch nicht großartig, aber da gut, findet man zumindest Dinge.
Aber guck mal, wir haben uns jetzt auch die Deadline für das Überarbeitete mit den Kandidierenden und so ein bisschen unseren kleinen Gimmicks, die ich mal nicht verrate, falls sie doch nicht funktionieren, haben wir uns auch Ende März jetzt gesetzt, dass es wirklich dann fertig ist und rausgeht. Vielleicht haben die auch große Überarbeitung, aber schreiben ihr Wahlprogramm nicht wenigstens schon mal rein. Also wir haben es ja auch in einem Arbeitsstand mit noch Schreibfehlern veröffentlicht. Aber vielleicht machen die das einfach nicht. Vielleicht machen sie eine super coole Version, die dann aber am 15. April erst kommt oder sowas.
Vielleicht.
Hoffe ich.
Ich schaue noch mal, einfach nur, weil es mich persönlich jetzt interessiert, aber
also 2019 habe ich noch mehrere Programme gefunden. Es kann doch nicht sein, dass die
ja, vielleicht hat sich seitdem auch einfach nichts geändert in deren Programm. Es kann ja auch sein, dass sie einfach happy sind mit ihrem Programm von 2019. Dann ist das so.
Weil du hast ja jetzt bei der Linken auch das von 2019 gefunden. Warum sollten sie das dann dieses Jahr nicht auch machen? Weil es weiß ich habe das nämlich zu großen Teilen damals gelesen, 2019 von den Linken, weil ich neugierig war.
Ja, die Linken haben auch ein sehr interessant formuliertes Programm, finde ich. Das sind einfach nur so, das liest sich wie so ein Thesenanschlag von Martin Luther, wo einfach nur eine Sache nach der anderen so ja, aufgelistet ist. So, Dresden erhält das Marienbad. Oder Dresden fördert die Arbeit von Schulchören. Ich habe ja einfach zwei random Sachen jetzt durchgescrollt. Aber das ist spannend formuliert, finde ich. Da steht kein Text dazu, kein Inhalt. Da, bei uns sind ausformuliert. Also braucht man auch nicht unbedingt, dass da, wenn das selbsterklärend ist. Aber ich finde das schon cool, wenn da irgendwie eine Begründung dabei ist oder wenn man irgendwie was lesen kann dazu. Und ich dachte eigentlich, also ich habe die Mühen mitbekommen bei den Piraten, die da reingesteckt werden. Und ich dachte, das sei halt normal. Aber anscheinend ist das halt auch einfach nicht so. Oder zumindest nicht.
Naja, also die Mühen waren ja auch so ein Stück weit, weil bei uns so viele mitreden durften. Das ist ja nicht überall so. Also deshalb ist uns das auch so lang und hat verschiedene Perspektiven, weil halt viel Input von vielen Seiten, aber das ist ja nicht überall so.
Ja, das mag vielleicht auch ein Argument sein, das stimmt. Ha, spannend.
Ja. Aber falls wir irgendwo noch mal ein Wahlomat oder was Ähnliches finden, ich finde das ja zur Erstorientierung immer ganz spannend.
Ja,
für Dresden.
Das hat mir absolut geholfen, damals, cool, als ich Erstwähler war, den Wahlomaten durchzuschauen und zu schauen, welche Parteien tatsächlich mit meinen Interessen übereinstimmen. Woher soll ich das denn wissen? Ich will ja nicht direkt das wählen, was meine Eltern empfohlen haben, obwohl das Da hätte ich Glück gehabt bei meinen Eltern, aber
das, naja, du.
Das ist halt, also klar, die meisten Menschen agieren einfach auf Empfehlung und Bauchgefühl. Und wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, also das ist der Klassiker, niemand würde AfD wählen, wenn sie wirklich wüssten, wofür die AfD steht. Weil das halt nicht die Sachen sind, mit denen die halt draußen rumgrölend Politik machen. Und das ist halt so wichtig zu sehen, was da tatsächlich für Empfehlungen dahinter stehen. Und bei mir in der Familie, also in der erweiterten Familie, also nicht nur meine Eltern, meine Schwester und ich, sondern auch Onkel, Cousins und Cousinen, hatte sich so ein bisschen die Tradition mit eingelebt, dass wir alle in unserer erweiterten Familienchat immer die Wahlomat-Ergebnisse vor jeder Wahl auch für fremde Bundesländer immer zusammenteilen. Und das ist immer schön zu sehen, wer in welche Richtung tendiert und wer hier die linkestmögliche Score abgekriegt hat. Das ist großartig. Das macht immer sehr viel Spaß.
Das klingt cool. Ja, bei mir ist eher so das Niveau, der Wahl-O-Mat hat meine Mutter davon abgebracht, weiterhin die CDU zu wählen.
Fantastisch.
Was auch schon gut ist, weil der Hintergrundgeschichte, mein Opa war halt zu DDR-Zeiten in der CDU. Die einzige Zeit, wo es cool war, in der CDU zu sein, muss ich sagen. Also das ist stark. Aber das hat sich natürlich verändert seitdem. Aber meine Mutter hat nicht drüber nachgedacht. Und als das relativ frisch war, also keine Ahnung, da war ich gerade halt erst ausgezogen. Ich weiß nicht, welche Wahl, aber war ich noch nicht lange weg. Haben wir das mal zusammen gemacht und die war total schockiert. Die war auf einmal höchste Übereinstimmung mit der Linken.
Ja, das zeigt es
dir. Darauf wäre die nie gekommen. Und seitdem macht sie das immer mal so ein bisschen, wenn es sowas gibt, guckt sie dann rein und dann guckt sie halt das an, wo so viele Übereinstimmung hatte.
Das ist das großartigst einfachste Tool, was wir für politische Bildung meines Erachtens in den letzten Jahren hier geschaffen haben, beziehungsweise in den letzten Jahrzehnten, weil es dir so einfach mit einem Zeitaufwand von 5 Minuten vorführt, was du mit deiner Stimme anrichtest, beziehungsweise was du für eine Chance hast. Und das ist fantastisch. Das ist so wertvoll. Es sollten noch viel mehr Leute das nutzen.
Ja, also mal gucken, ob es irgendwas kommunal oder wenigstens dann für die Landtagswahlen bei uns geben wird. Und was ich ja auch super geil finde, sind die Wahlprüfsteine. Da haben wir ja jetzt schon ein bisschen mit zu kämpfen, dass ganz viele kommen. Aber das finde ich auch cool, wenn du halt so dein Interessengebiet hast, wo du weißt, okay, das interessiert mich. Und wenn du dann die eigenen Fragen stellen kannst, weil beim Wahlomaten habe ich ganz oft so das Problem, es werden nicht die Fragen gestellt, die mich wirklich interessieren.
Mhm.
Also, das ist mit ein Grund, weshalb ich relativ häufig sogar mit der Linken mehr Übereinstimmung habe als mit uns, weil die falschen Fragen gestellt werden, in Anführungsstrichen. Weil so ganz, also du hast ja nie irgendwas zu Digitalen. Du hast relativ wenig, obwohl die Linke dann wieder wahrscheinlich relativ viel bei mir wäre, zu so körperlicher Selbstbestimmung oder sowas. Das hast du ja so gut wie gar nicht drin. Und die Klimafragen sind mir immer alle zu lasch. So. Dann sitze ich da so da und denke mir, na ja, also ich möchte mich zum Beispiel bei Landtagswahlen so mit Polizeirecht auseinandersetzen. Da haben wir jetzt gar keine Frage zu. Schade. Es ist eigentlich eines meiner Hauptthemen in diesem Politikbereich Land. Ja, deshalb, ich mag so diese Wahlprüfsteine, wo du so weißt, ach, das ist so das Gebiet, was mich interessiert.
Das ist toll.
Da muss natürlich dann auch genug geben.
Absolut.
Schreibt Wahlprüfsteine mit eurem Verein.
Das ist ein Konzept, was mir auch gar nicht bekannt war. Ja, meine Katze tut gerade Dinge. Der ist der Meinung, er kann erstmal all dein Spielzeug hier umräumen und so. Also kann er auch, macht er auch. Aber falscher Zeitpunkt, Max. Falscher Zeitpunkt.
Niemals. Ja, also ich finde das cool, solche Sachen. Gerade wenn halt die Fragen mal so ein bisschen spezifischer sind. Wir haben damals von Bits und Bäume Dresden als eigentlich der Teil, der jetzt der Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung ist, genau diese 3 Personen haben das damals gemacht für die Oberbürgermeisterinnenwahl. Und es war halt richtig cool. Du hast gemerkt, wie sich Frau Jeniken Hilfe geholt hat bei den Techniksachen so ein bisschen. Aber halt dann wirklich, also wir haben halt viel so Klimakram, so ein bisschen, was da die Ziele sind und wie man Digitalisierung in Dresden machen könnte. Das war richtig kompetent, wie Meme-Lord Scholbach einfach ganz oft geschrieben hat, dazu hat er keine Meinung. Und wie Hilbert sich gedacht hat, oh, schon wieder Wahlprüf Steine, gar keinen Bock auf den Mist. Und dann so bei jeder Frage zur Beteiligung geschrieben hat, naja, es kommt ja auch zu wenig von der Bevölkerung und fertig. Und dann bei jedem Mal, also es war halt super witzig, wie unterschiedlich beantwortet wurde. Ja, also eigentlich waren alle Antworten außer die von Martin, wo ich sagen muss, okay, dem habe ich auch geholfen. Und halt Eva Jeniken einfach für den Arsch, weil du bei den beiden gemerkt hast, wo die selber nicht weitergekommen sind, haben die sich Hilfe geholt und deshalb war überall eine gute Antwort. Also es ist schon nicht so wahrscheinlich, dass irgendeine kandidierende Person halt Ahnung sowohl von Umwelt, Nachhaltigkeit und Digitalkrams hat.
Das ist ja auch völlig aber fein, halt,
ja eben, aber da hast du gemerkt, okay, das sind die, die clever genug sind, sich Hilfe zu holen für ihre Wahlprüfsteine. Einfach gewonnen dadurch. Das fand ich auch so vielsagend einfach. Und die Hilbert-Antworten waren echt, die waren der Traum. Pallas war mal so mittel, aber Hilbert so, naja, es ist ein bisschen selbst schuld, dass sich die Bevölkerung nicht mehr einbringt. Was? Ja.
Wow, danke lieber OB. Schön, dass es dich gibt.
Ja, genau, also allein diese Metaebenen, die man da beobachten kann, ganz toll. Wahlprüfsteine, ich liebe sie über alles.
Echt cooles Konzept.
Echt über alles, aber über viel. Ja.
Ist aber gut auch abgedriftet aus den Veranstaltungen.
Genau, dafür habe ich dich eingeladen. Das passiert immer, wenn ich Leute einlade.
Abdriften as a Service, das biete ich an, ja.
Abdriften ist es so was. Oh, ich glaube, ich habe einen Folgentitel. Das ist geil.
Ja, ich derail gerne. Das erleidet.
Ja. Und wenn ihr jetzt euch denkt, ah, mit dem kann man so gut abdriften. Kian hat eigene Podcasts.
Oh ja.
Werbeblock hier einbinden. Bitte, Kian.
Wenn ihr mehr von mir hören wollt in Form von sinnlosem, gefährlichem Halbwissen und Tech-Gebabbel, da quatsche ich mit meinem guten Freund Hendrik seit 5 Jahren im Podcast Akronymisierbar. Wir machen manchmal ein paar längere Pausen zwischen den Folgen und manchmal ist die Audioqualität nicht ganz so optimal. Aber achtet vielleicht nicht auf die letzte Folge, sondern schaut euch die vorletzte an oder so. Oder die
aber nächste. In der letzten Folge wurde uns allen eine Minecraft-Kategorie versprochen.
Also das ist jetzt nicht so ein typisches Thema für diesen Podcast. Wir reden nörden meist über irgendwie TypeScript und Rust und Swift, das Programmiersprachen ab. Oder sonst was für Themen, was uns gerade einfällt. Letztes Mal war es Home Assistant und Minecraft, weil wir da beide gerade irgendwie in ein Loch gefallen sind. Aber ja, was uns immer gerade...
Aber habt uns Dinge versprochen in diesem Podcast.
Ansonsten, falls ihr... naja, ich weiß nicht, ob ich die anderen Podcasts empfehlen.
Du darfst empfehlen, was du möchtest. Ich kenne ja selber nur, also ich weiß selbst nur von 2, was heißt kennen. Ich habe nur in Akronymisierbar reingehört bis jetzt, aber
ja, also
du darfst mich überraschen.
Der deutsche Swift-Podcast ist leider ein bisschen tot, aber der ist halt eh nur relevant, wenn du mit der Programmiersprache Swift irgendwas am Hut hast. Der heißt Hallo Swift, aber da haben wir, glaube ich, seit 2020 keine Folge mehr rausgebracht. und Der andere Podcast hat was mit Hörspielen von Kiddings zu tun. Also wenn ihr zufällig, das ist jetzt extreme Nischensache, aber wenn ihr das Hörspiel Elea El Wanda kennt, da gibt es einen Podcast zu. Und vielleicht kann man mich da hören. Aber das habe ich tatsächlich noch nie öffentlich mit meiner Person in Verbindung gebracht. Das ist hier das erste Mal. Aber ich gehe davon aus, dass das Venn-Diagramm sehr schmal in den Überschneidungen ist. Ja.
Aber ich finde so Nischenkram lustig.
Das ist Nischenkram. Nischigster
Nischenkram. Ey, wenn es euch interessiert, wird es irgendwen anders auch interessieren. So einfach ist das.
Ja, der hat auch nur ein paar hundert Zuhörerinnen. Also das ist echt noch recht klein. Ja.
Lustig.
So viel
okay,
dazu.
Okay, wird verlinkt. Wird verlinkt. Dann... Ich danke dir, dass du so relativ spontan eingesprungen bist, lieber Kian.
Sehr gerne, gerne.
Du hast
wieder.
Uns gerettet. Du hast uns vor einer Folge Ückück erzählt mit sich selbst gerettet.
Ich hoffe, es hat. Es ging auch bei euch da draußen als Rettung runter und nicht als so ein Scheiß, dass ihr dabei war.
Ja, nee, sie werden schon alle schmerzhaft Flo vermisst haben, aber ich glaube, sie überleben es gerade so. Das ist fast eine normale Länge. Wir sind bei knapp anderthalb Minuten.
Excuse me?
Stunden.
Andere Einheit. Schon? Oh Gott.
Ja, das war die falsche Einheit. Anderthalb Minuten. Wir beide, nie im Leben. Ja.
Ich weiß, ich ja nicht mal Hallo gesagt.
Das stimmt. Ach, schön.
Nee, es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja, gerne wieder und vielleicht dann auch mit beiden.
Ja.
Oder macht mal andersrum, wenn mit mir was ist. Du bist jetzt einfach der Springer.
Nee, wir können auch gerne mal zur dritten Folge machen. Finde ich auch cool.
Ja. Gut, dann machen wir Schluss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.